Deutschlandfunk, Information und Musik.
Das transatlantische Verteidigungsbündnis NATO wurde vor 75 Jahren gegründet. In der letzten Woche wurde daran erinnert. Nicht über zu geringe Verteidigungsausgaben der Mitgliedsländer habe ich gesprochen mit Jan Eckel, Historiker aus Freiburg. Auch nicht über die streitbare Rolle als Weltpolizei oder 100 Milliarden Euro Hilfspakete der Allianz für die Ukraine, sondern wir haben geschichtlich drauf geblickt. Jan Eckel lehrt neuere Geschichte an der Universität in Freiburg. Ihn habe ich gefragt, handelt es sich bei der NATO um das größte, längste, unangegriffene Verteidigungsbündnis in der jüngeren Geschichte?
Ja, und ich würde eigentlich auch sagen, dass das längste, jedenfalls derart stark organisierte und koordinatorisch so eng verflochtene Militär- und Verteidigungsbündnis ist, das es jemals gab. Zumal man ja bedenken muss, dass es anfangs ein Bündnis ohne Krieg war. Militärbündnisse sind traditionell geschlossen worden zwischen Staaten mit Blick auf einen bestimmten bevorstehenden Krieg, sei es, dass man ihn wollte, sei es, dass man ihn gerade nicht wollte. Viele sind auch im Krieg geschlossen worden, als der Krieg schon im Gange war. Und die NATO ist gegründet worden in einem Moment, wo es die Angst gab, dass ein neuer großer Krieg ausbrechen könnte, der dann ein atomarer Weltkrieg hätte werden können und wahrscheinlich auch geworden wäre, sodass die NATO-Gründung natürlich nicht aus dem Nichts kommt. Sie findet statt vor dem Hintergrund der ersten schweren Krisen zwischen den USA und der Sowjetunion in Europa. Berlin-Blockade ist ein unmittelbarer Hintergrund, 48 für die Gründung, die dann 49 stattfindet. Aber es ist ja nicht zum Krieg gekommen. Und trotzdem hat das Bündnis weiter bestanden. Und es hat während des Kalten Krieges in Europa jedenfalls gar keinen heißen Krieg gegeben. Außerhalb Europas übrigens hat es viele gegeben. Da hat die NATO aber nicht eingegriffen, sodass wir eben mit der paradoxen Situation zu tun haben, dass wir hier ein extrem ausgeprägtes, sehr hochgerüstetes, militärisch aufs engste miteinander verbundenes Bündnis haben, das aber keinen Krieg geführt hat. Und ich glaube, das ist eigentlich der interessante Befund, dann festzustellen, dass dieses Bündnis trotzdem so lange Bestand hat. Und das hat damit zu tun, dass das Bedrohungsgefühl nie wirklich verschwunden ist während des Kalten Krieges. Das heißt, es war eine Situation, wie es genannt worden ist, des permanenten Nichtfriedens, also kein Krieg, aber auch nicht ein konstruktiver Friede im Sinne davon, dass eine Verständigung hergestellt worden wäre, wirklich hergestellt worden wäre zwischen Westen und Osten. Davon gab es vielleicht eine Ausnahme mal Ende der 60er, Anfang der 70er im Zuge der Entspannungspolitik, aber ansonsten eben ein permanentes, latentes Bedrohungsgefühl, latentes Krisengefühl. Und das erklärt, glaube ich, den langen Bestand der NATO zunächst mal bis 1989, 90. Alles, was dann kommt, muss man anders erklären.
Also ein Präventionsbündnis, ein Kriegsvermeidungsbündnis, anfangs gegen die damals noch bestehende UdSSR, wurde es zu einem gültigen und jetzt ausgebauten Friedensbündnis für Europa?
Ja, also der Friedensbegriff, würde ich sagen, spielt von Anfang an natürlich eine Rolle, weil die Logik der Abschreckung basiert ja darauf, dass der Krieg möglichst nicht ausbricht, sodass zumindest ein Friedenszustand in diesem formalen Sinne herrscht, dass wenigstens kein Krieg geführt wird, wenn es auch keine konstruktive, tiefreichende Verständigung gibt. Ich glaube, was wir schon im Rückblick sagen können auf die letzten 30 Jahre ist, dass nach dem Ende des Kalten Krieges, als sozusagen die Raison d'être der NATO ja weggefallen war, die Sowjetunion gab es nicht mehr, der Warschauer Pakt löste sich auf, dass dann die NATO in einen Prozess, ich will mal sagen, der Sinnsuche gerutscht ist. Wenn wir einmal betrachten, in welchen Konflikten sich die NATO dann engagiert hat, 1995 Bosnien, 1999 Kosovo-Krieg, sie hat im Afghanistan-Krieg im engeren Sinne militärisch während des Krieges, während des kurzen Krieges keine Rolle gespielt, aber dann umso größere Rolle bei der Friedenssicherung und dem Nation-Building. 2011 hat die NATO die Luftangriffe in Libyen geflogen. Wenn wir also diese Konflikte betrachten in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Verschiedenheit und Vielfältigkeit, dann sieht man, dass die NATO nicht die eine klare Ausrichtung hatte, sondern in verschiedenen Konflikten sich engagiert hat, wo es zum Teil darum ging, Massengewalt von verbrecherischen Regimen einzudämmen, wo es zum Teil darum ging, dass zu überwinden, was als Failed States bezeichnet wurden, für sich genommen schon ein schwieriger Begriff. Diese Situation ist jetzt eben vorbei, seit spätestens 2 Jahren. Vielleicht kann man das auch schon etwas früher ansetzen, aber jetzt ist eben wieder eine Situation entstanden, wo die NATO einen ganz klaren Gegner hat, eine ganz klare Bedrohung, die vom russischen Regime Putins ausgeht und wir ja auch einen Krieg in Europa erleben. Es ist ja eben in diesem Fall nicht so, dass der verhindert werden konnte, sondern es gibt ja Krieg in Europa.
Wird ein denkbarer US-Isolationismus, der durchaus ja in Reichweite ist, wenn Trump die Wahl nochmal gewinnen sollte, die NATO verändern?
Also ich glaube, dass diese Frage ist mit vielen Ungewissheiten verbunden, weil ich auch nicht der Meinung bin, dass Trump und sein engster Beraterzirkel selber schon weiß, was sie eigentlich genau machen werden, wenn sie wieder an die Macht kommen. Aber wir haben ja 4 Jahre den Präsidenten Trump erlebt, in seiner impulsiven Art, in seiner verantwortungslosen Art, gepaart mit einigen fixen Ideen. Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass Trump der erste amerikanische Präsident war seit Ende des Zweiten Weltkriegs, der eben deutlich gemacht hat, dass die transatlantische Partnerschaft nicht mehr ein unumstößlicher Pfeiler der amerikanischen Außenpolitik ist. Das heißt also, auf dieser Ebene hat er die Situation schon stark verändert, weil das unverbrüchliche Bekenntnis zur NATO, zur Präsenz amerikanischer Truppen in Europa, zur Verteidigung Europas, sollte es zu einem Krieg kommen, das gibt es nicht mehr. Damit hat er gebrochen und insofern ist die Ausgangslage ohnehin schon sehr viel ungünstiger.
Führt das zu einer Europäisierung der NATO?
Das ist das, worüber jetzt nachgedacht wird. Das sind ja die Diskussionen, die wir in den letzten, ich würde mal sagen, Wochen erlebt haben, spätestens seit der Äußerung von Trump, er werde Putin ermutigen, Staaten in Europa anzugreifen, die ihre Verteidigungsausgaben nicht erfüllen. Das zeigt ja im ganzen Zynismus und in der Verantwortungslosigkeit dieser Äußerung, welche Situation der Ungewissheit entstehen kann. Und seitdem wird ja jetzt forciert darüber nachgedacht, also ob Europa mindestens in der Lage sein muss, militärisch eben auch eigenständig einen Krieg zu führen.
Herr Henkel, ist die NATO nicht auch ein Werte- und Wohlstandsbündnis der Industrienationen, also welthandelsfähiger Staaten, was dann bedeutet, dass gewisse Staaten dafür gar nicht geeignet sind?
Ja, das war am Anfang tatsächlich ganz dezidiert auch die Idee. Also es war nicht die Idee, eine Weltorganisation zu schaffen, sondern es war die Idee, ein regionales Verteidigungsbündnis zu schaffen. Und regional hieß das westliche Lager im Kalten Krieg. Und das sind die Staaten Nordamerikas, neben den USA eben Kanada und die Staaten dessen, was damals Westeuropa war, dann eben nach 1990 nach Osteuropa, Ostmitteleuropa ausgedehnt. Insofern war das von Anfang an der Gedanke. Also das ist jetzt nicht die Idee, die zum Teil eine Rolle gespielt hat bei der Gründung der Vereinten Nationen, dass hier so eine Art Weltkonzert entstehen könnte. Auch das war ja nicht die Vorstellung des amerikanischen Präsidenten Roosevelt damals. Der hatte das nicht im Sinn, eine so ganz inklusive Organisation zu schaffen. Von Roosevelt ist ja sozusagen, kommt ja die Popularisierung des Begriffs der Weltpolizisten. Das ist das, wie er den Sicherheitsrat damals gesehen hat.
Entschuldigung, Herr Eckel, ich will mit der Frage ja fast hinaus. Nämlich, passt das noch in eine Welt der Vernetzung, der Interessensphären, der Weltunordnung, der Multipolarität, also des Abschieds von der Bipolarität?
Ja, ich würde sagen, also Regionalität und Globalisierung, das hat sich eigentlich nie ausgeschlossen. Das stellen wir ja fest, wenn wir uns internationale Organisationen und Bündnisse angucken. Da haben wir pazifische, asiatische. Wir haben nach wie vor die Organisation amerikanischer Staaten, die eben allein den amerikanischen Kontinent umfasst. Darin würde ich keinen Widerspruch sehen. Und ich denke, was wir ja erlebt haben in den letzten Jahren, ist, dass die Wertegemeinschaft, wie sie sich versteht, die westliche Wertegemeinschaft, wichtiger geworden ist in sich, in dem Maße, wie sie von außen stärker angefochten wird und auch ihre Geltungsbereich stärker bestritten wird. Und insofern würde ich sagen, ist das voraussehbar, dass die NATO ein Bündnis bleiben wird, das sich auf Westeuropa und eben möglicherweise und hoffentlich, wie ich sagen würde, die USA erstreckt, aber jetzt kein inklusives Angebot macht an andere Staaten. Und um insofern auch nochmal auf den Anfang Ihrer Frage einzugehen, ja, das stimmt, das ist natürlich auch ein Bündnis, das dann, wenn man so will, die Machtposition von westlichen Industriestaaten in der globalen Arena zementiert hat.
Sagt der Historiker Jan Eckel.